Hey, true crime fans. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. After all, ads shouldn't be the scariest thing about true crime. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreetruecrime. That's amazon.com/adfreetruecrime to catch up on the latest episodes without the ads.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
Die glitzernde Eisschicht lässt das Schloss fast wie im Märchen aussehen. Auch die hohen Bäume auf dem Land, rings um das alte Gemäuer, sind mit Reif überzogen. Elisabeth kann ihren Atem sehen, als sie ihre vier Kinder nach dem Frühstück ins Auto setzt. Sie wirft einen letzten Blick zurück zur Treppe, die in die Eingangshalle ihres Zuhauses führt, kann Stein aber nicht sehen. Vielleicht sitzt er noch am Frühstückstisch oder ist schon nach oben gegangen, um an seinem Buch zu schreiben. Elisabeth steigt ins Auto und fährt los.
Die Einfahrt zum Tor des Anwesens ist lang. Von der Straße aus ist das Schloss mit seinem spitzen Turm gar nicht mehr zu sehen. Elisabeth biegt auf die Straße ab. Zuerst will sie zur Schule und zum Kindergarten, bevor sie in ihre Praxis fährt.
Der 31. Januar 2012 ist ein kalter Wintertag. In der Praxis sind einige Patienten mit Erkältung, die Elisabeth sich anschaut, bevor sie nachmittags Hausbesuche machen will. Bevor sie dazu aufbricht, checkt sie ihr Handy. Merkwürdig. Eigentlich hätte sich ihr Mann Stein längst melden sollen. Kurz nach 11 wollte er sie doch anrufen. Jetzt ist es schon fast 13 Uhr.
Elisabeth steigt wieder ins Auto und fährt zurück zum Schloss. Sie fährt durch das Eisentor des Anwesens über die lange Einfahrt bis vor die Treppe zur Eingangshalle. Als Elisabeth aussteigt, ist alles ruhig. Sie geht die Stufen zur Tür hinauf und ihr fällt die schmutzige Treppe auf. Aber als sie dann die Eingangstür öffnet, ist der Schmutz weg. Vor ihr, auf dem Boden mit den hübschen blau-beigen Kacheln, breitet sich langsam eine große Lache Blut aus. Elisabeth bleibt geschockt stehen. Hatte Stein vielleicht einen Unfall? Vielleicht hat er sich bei der Gartenarbeit mit der Schere verletzt? Elisabeth schüttelt kaum merklich den Kopf. Nein, er wollte doch heute an seinem Buch arbeiten.
Elisabeth hetzt an der Blutlache vorbei in die Küche. Der Frühstückstisch ist noch gedeckt. Es sieht alles genauso aus wie um 8 Uhr morgens, als sie mit den Kindern das Haus verlassen hat. Elisabeth ruft nach Stein. Sie geht zurück in die Eingangshalle, an dem Blut vorbei, auf die Treppe zu. Ihr fällt ein Pappkarton am Boden auf, den sie am Morgen noch nicht dort gesehen hat. Sie geht von einem Zimmer ins nächste, ruft immer wieder nach Stein. Als sie im Badezimmer oben ankommt, fällt ihr die eingelassene Badewanne auf. Die ist bis zum Rand gefüllt. Ohne groß drüber nachzudenken, lässt Elisabeth das Wasser ab und geht dann wieder nach unten.
Auf der Heizung in der Eingangshalle liegt Steins Laptop. Den hat sie eben wohl übersehen. Eigentlich würde er den nie so achtlos liegen lassen. Elisabeth greift wieder zum Handy und wählt Steins Nummer. Niemand geht ran. Sie versucht es noch ein paar Mal, bevor ihr auffällt, dass die Blutspur am Boden der Eingangshalle verwischt ist. Es sieht so aus, als würde sie nach draußen führen. Durch die Tür und die Treppe hinunter in Richtung der Einfahrt des Schlosses.
Elisabeth öffnet die Tür und bleibt oben an der Treppe stehen. Sie blickt auf die Treppe. Das, was sie vorher noch für Schmutz gehalten hat, ist Blut. Und dann sieht sie es. Auf der großen Treppe liegt etwas Kleines, Helles, nämlich Steins Brille. Elisabeth wirft einen Blick zurück in die Eingangshalle und auf Steins Laptop. Als ihre Augen Richtung Boden wandern, da sieht sie noch etwas. Nämlich eine Patronenhülse.
Elisabeth greift wieder zum Telefon. Dieses Mal wählt sie die Nummer der Polizei.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und der heutige Fall, ihr habt es vielleicht schon anhand des Namens gehört, der führt uns nach Belgien. Die Gemeinde Wingene ist recht klein, hier leben um die 15.000 Menschen. Das heißt, diese Region ist eher ländlich geprägt und bekannt für ihre idyllische Natur. Es ist ruhig, fast schon dörflich und trotzdem aber nicht weit weg von Städten wie Brügge und Gent. Bis es 2012 mit der Ruhe der Gegend schlagartig vorbei ist. Der 31. Januar ist der Beginn unzähliger Berichte, Artikel, großen Ermittlungen und Spekulationen, bei denen die Grenzen zwischen Fakt, Vermutung und Wirklichkeit nicht immer ganz klar sind.
Elisabeth macht an diesem Dienstag, den 31. Januar 2012, mittags im Schloss Carpentier eine unheimliche Entdeckung. Sie und ihr Mann Stein wohnen dort mit ihren 4 Kindern. Das Schloss Carpentier ist aus dem 19. Jahrhundert und sieht von außen wirklich ein bisschen wie ein Märchenschloss aus. Es liegt versteckt im Wald, hat eine riesige Steintreppe, die zum Eingang führt, und sogar einen Turm mit spitzem Dach. Wir haben euch auch mal ein Foto in den Shownotes verlinkt.
Stein und Elisabeth wohnen seit ein paar Jahren in diesem Schloss. Stein hat es gekauft, als er Ende 20 war. Mittlerweile ist er 34 Jahre alt, genau wie Elisabeth. Stein kommt aus einer wohlhabenden Familie. Die hat ihr Geld mit Produkten für die Landwirtschaft gemacht und beim Verkauf des Unternehmens Millionen verdient. Davon bekommt Stein auch ein paar Millionen ab. Er selbst studiert Bau, Ingenieurswesen und Architektur, macht aber laut unseren Quellen nie einen Abschluss. Im Buch Der Kastelmord von Journalist Farouk Usyenes, da wird Stein als idealistischer Typ dargestellt. Während des Studiums lernt er Elisabeth kennen. Sie studiert Medizin und arbeitet nach ihrem Abschluss in der Praxis ihres Vaters. Stein arbeitet als Projektentwickler und Immobilienmakler. Mit dem Geld seiner Familie kann er dann das Schloss Carpentier in Wingene kaufen. In der Nachbargemeinde Rasselede liegt die Arztpraxis von Elisabeth und von ihrem Vater. Stein und Elisabeth heiraten, bekommen Kinder und leben in einem verwunschenen Schloss im Wald. Alles sieht nach einem perfekten Leben aus, einer reichen und angesehenen Familie. Und in einigen Tagen wollen Stein und Elisabeth für ihren Hochzeitstag auch noch nach Australien aufbrechen. Doch dazu kommt es nicht mehr.
Denn am 31. Januar 2012 fehlt von Stein plötzlich jede Spur. Elisabeth entdeckt eine große Blutlache im Eingang des Schlosses, eine Patronenhülse unter der Heizung und Steins Brille auf der Steintreppe zum Schloss. Sie ist so panisch, dass sie statt der Polizei aus Versehen den Rettungsdienst anruft. Kurz nach 13 Uhr erreicht die Polizeiwache die Meldung von Elisabeth. Gleichzeitig machen sich auch Steins Eltern auf den Weg. Die wurden ebenfalls von ihrer Schwiegertochter Elisabeth verständigt. Die Polizei braucht lange, bis sie am Schloss ankommt, weil das Grundstück so versteckt im Wald liegt. Die Schwiegereltern kommen noch vor den Beamten an und telefonieren bereits Kontakte ihres Sohnes Stein ab. Sie melden sich bei Geschäftspartnern und Bekannten, aber niemand hat von ihm gehört. Währenddessen organisiert Elisabeth ihre Hausbesuche als Ärztin. Ihr Vater springt ein und ihre Mutter und ihr Bruder kümmern sich um die Kinder, die von der Schule und aus dem Kindergarten abgeholt werden müssen.
Gegen 14 Uhr, also eine gute Stunde nach Elisabeths Anruf, da ist die Polizei auch am Schloss. Die Beamten sind mit mehreren Streifenwagen da und haben die Spurensicherung mitgebracht und untersuchen jetzt also die Blutlache im Eingangsbereich. Es sieht so aus, als wäre jemand in seinem eigenen Blut aus der Halle, durch die Tür und die Treppe dann hinuntergeschleift worden. In der Einfahrt des Schlosses finden die Beamten weitere Blutspuren, die dann plötzlich aufhören. Wenn das Blut also von Stein ist, dann könnte er in ein Auto gebracht worden sein. Vielleicht wurde er entführt?
Werbung.
Uns ist es in unserem True Crime Podcast wichtig, dass wir in den Fällen nicht nur über die Täter sprechen, dass sie allein die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Wir wollen vor allem den Opfern Respekt und Sichtbarkeit entgegenbringen, damit sie nicht vergessen werden.
Was ist aber, wenn niemand für das Opfer einsteht? Wenn jemandem etwas Schreckliches angetan wird und niemand seine Stimme nutzt, um Aufmerksamkeit auf das Verbrechen zu lenken. Eine Stimme für die erheben, die keine haben. Was ist, wenn Tieren furchtbare Dinge angetan werden? Werden diese Verbrechen dann einfach so unter den Tisch gekehrt?
Genau das möchte der WWF Deutschland mit seinem neuen Podcast verhindern. Silent Victims. Tiere reden nicht. Ein True-Crime-Podcast über Wildtierverbrechen, die nicht etwa weit entfernt auf anderen Kontinenten passieren, sondern genau hier bei uns in Deutschland. Ihr habt sicher alle schon mal vom WWF gehört und kennt das Logo mit dem Panda. Der WWF ist eine bekannte Arten- und Naturschutzorganisation.
Im neuen Podcast führt in 6 abgeschlossenen Folgen der bekannte True-Crime-Podcaster Maximilian Pollux durch die Lebenswelt der stummen Leidtragenden aus dem Tierreich, die einem Verbrecher zum Opfer fallen. In jeder Folge wird ein separater Fall im Hörspiel-Style erzählt und es kommt ein Experte oder eine Expertin aus dem Netzwerk des WWFs zu Wort, der die Geschehnisse dann nochmal einordnet. Es geht darum, Aufklärung zu betreiben und mögliche Antworten zur Prävention von Wildtierkriminalität zu finden.
Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. In der ersten Folge geht es zum Beispiel um den grausamen Mord an einer jungen Wölfin, die durch die Wälder der Oberlausitz streift. Hört da unbedingt mal rein. Den WWF-Podcast Silent Victims – Tiere reden nicht gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
In der Eingangshalle stellt die Spurensicherung auch die Patronenhülse unter der Heizung sicher. Auf dem Boden der Eingangshalle entdecken die Ermittler auch eine gesprungene Fliese, die offenbar durch den Einschlag einer Kugel kaputt gegangen ist. Jemand hat offenbar auf Stein geschossen. Die Beamten nehmen auch den Pappkarton neben der Blutlache und Steins Laptop von der Heizung mit.
Während das Haus gesichert und untersucht wird, fordern die Ermittler eine Hundestaffel mit Spürhunden und einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera an. Die Polizei sucht am Boden nach Spuren, während über dem Schloss und dem Wald der Hubschrauber kreist. Aber sie finden keine Hinweise auf Stein. Das Grundstück um das Schloss herum ist 5 Hektar groß. Da würde fast das ganze Berliner Olympiastadion draufpassen. Sie durchsuchen auch das Gelände einer Kaserne in der Nähe und ein altes Ferienhaus mit Garten auf einem benachbarten Grundstück. Die Suche dauert lang und muss nach einigen Stunden wegen eines Schneesturms abgebrochen werden. Die Ermittler telefonieren daraufhin alle Krankenhäuser ab, aber leider wieder ohne Ergebnis.
Gegen Abend startet die Polizei nochmal eine Suche nach Stein. Bis 3 Uhr morgens sind die Einheiten im Wald unterwegs, aber sie finden nichts. Am nächsten Tag wird auch der Teich auf dem Anwesen durchsucht. Das Wasser ist zwar gefroren, aber die Feuerwehr schlägt Löcher für die Polizeitaucher ins Eis. Wieder kreist ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera über dem Gelände, aber auch diese Suche bleibt erfolglos.
Bei der Befragung der Nachbarn haben die Ermittler allerdings mehr Erfolg. Ein Student, der ungefähr 200 Meter Luftlinie entfernt lebt, der hat am 31. Januar zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr einen Schuss gehört. Er hat allerdings an Jäger im Wald und nicht an eine Entführung oder einen möglichen Mord gedacht. Und von einem Mord geht die Polizei mittlerweile aus. Denn die Ermittler haben die Bestätigung aus dem Labor bekommen, dass das Blut in der Eingangshalle tatsächlich von Stein stammt. Ein DNA-Abgleich mit einer Probe aus dem Badezimmer ist positiv. Und angesichts der Menge an Blut, die im Schloss gefunden wurde, geht die Polizei nicht davon aus, dass Stein noch am Leben ist. Für die Familie, besonders natürlich Elisabeth und Steins Eltern, ist das ein Schock. In der Presse wird schon kurz darauf über das Verschwinden von Stein berichtet und alle fragen sich, wer ihm das angetan haben könnte. Steins Eltern haben daraufhin eine einfache Antwort. Nämlich sein Schwiegervater, also Elisabeths Vater André.
Steins Mutter erzählt der Polizei von Beziehungsproblemen zwischen Elisabeth und Stein. Die seien zwar mittlerweile geklärt, aber Elisabeths Vater versuche mit allen Mitteln die Beziehung zu beenden. Es habe sogar schon eine Schlägerei zwischen Stein und Elisabeths Vater André gegeben. Und sie erzählt der Polizei auch, dass André gedroht habe, Stein umzubringen.
Das sind natürlich ziemlich schwere Anschuldigungen, die hier aufgestellt werden. Um zu verstehen, wie es dazu kommt, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. In Zeitungsartikeln und Berichten wird das ganze Ausmaß der Familienfehde zwischen Elisabeths und Steins Familie nicht immer ganz deutlich. Aber in dem Buch Der Kastelmord nimmt die Beschreibung der Familienfehde das halbe Buch ein. Wir wollen jetzt mal versuchen, das Wichtigste so genau wie möglich wiederzugeben. Und vielleicht noch ein Hinweis dazu, wir haben einige unserer Quellen mithilfe von KI übersetzen lassen. Also hoffentlich wurde uns das auch alles richtig übersetzt hier.
Die Familienfehde zwischen Elisabeth und Stein beginnt wahrscheinlich kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes. Laut den Quellen hielt Elisabeths Vater Stein anfangs offenbar für eine sehr gute Partie für seine Tochter. Stein ist immerhin ein reicher Unternehmersohn aus gutem Hause. Aber die Familien sind vollkommen unterschiedlich. Ein Journalist beschreibt die Familie von Elisabeth als fleißige Arbeiterfamilie. Durch harte Arbeit können die Kinder studieren. Elisabeth wird Ärztin, wie ihr Vater, der in der Familie eine zentrale Rolle einnimmt. Der Journalist nennt André einen urkonservativen Pater Familias, der alle Fäden in der Hand hat und alles in seiner Familie bestimmt.
Die Familie von Stein ist da komplett anders. Die Unternehmerfamilie ist reich und ermöglicht den Kindern viel. Sie sind fortschrittlich und liberal. Sie machen sich kaum Sorgen und reisen viel um die Welt. Die Familie ist auch sehr spirituell. Steins Eltern engagieren nach dem Verschwinden ihres Sohnes auch mehrere Hellseher, um ihn zu finden. Steins Bruder arbeitet in den USA als spiritueller Heiler, der behauptet, mit den Toten sprechen zu können.
Auch Stein wird in vielen Artikeln als spiritueller Mensch beschrieben. Er ist fasziniert von den Kräften der Natur, der Ökologie und beschäftigt sich mit einer Sekte, die ein autarkes Leben auf einem großen Stück Land als das Paradies darstellt. Stein träumt von diesem Leben. Gleichzeitig beginnt er ein philosophisches Buch zu schreiben. Dieses bezeichnet der Journalist als Sammelsurium pseudowissenschaftlicher Belanglosigkeiten aus dem Internet. Stein will mit seiner Familie nach Australien ziehen und dort sein Glück versuchen. In Belgien hat Stein nämlich Probleme mit seinem Job. Es hagelt geradezu Klagen, Mahnungen und unbezahlte Rechnungen. Er leidet an Depressionen, arbeitet dann gar nicht mehr und lebt von Krankengeld. Australien könnte für ihn ein Neuanfang sein.
Für Elisabeths Vater André ist dieser Plan aber der absolute Albtraum. Auch bei der Erziehung der Kinder geraten der Schwiegervater und Stein aneinander. Stein ist fasziniert von alternativer Medizin. Die Kinder essen vegetarisch und Stein läuft gerne barfuß herum. Das sind also zwei völlig unterschiedliche Lebensweisen, die hier aufeinander prallen.
Elisabeths Rolle in der Fehde ist nicht immer ganz klar. Sie scheint sich zu bemühen, zwischen ihrem Vater und ihrem Ehemann zu vermitteln. Sie liebt Stein, will aber nicht unbedingt nach Australien auswandern. Dazu erzählen wir euch später noch mehr.
Steins Plan, nach Australien zu gehen, war jedenfalls der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Laut Zeugenaussagen droht André, seinen Schwiegersohn umzubringen, wenn er nach Australien reisen würde. Ja, und jetzt ist Stein von der Bildfläche verschwunden.
Für die Ermittler ist diese Familienfehde nichts Neues. Es gab ja schon eine Schlägerei zwischen Stein und André, bei der auch die Polizei informiert wurde. Dass die Ermittler noch am selben Tag von Steins Verschwinden, dem 31. Januar 2012, also bei André vorbeifahren, ist nicht wirklich verwunderlich. Sie nehmen ihn und Elisabeths Bruder, Peter, in Gewahrsam, um sie zu befragen. Beide erzählen den Polizisten von den Spannungen in der Familie, aber sie haben ein Alibi für den Vormittag, als Stein verschwunden ist. Die Polizei kann die beiden nur für 48 Stunden festhalten, ohne sie anzuklagen. Und weil es keine Beweise gibt, werden André und Peter freigelassen. Das ist am 2. Februar 2012, also 2 Tage nach dem Verschwinden von Stein.
Bei der Vernehmung von André ist ein langes Protokoll zusammengekommen. Und den Polizisten fällt etwas auf. André hat sich nicht ein einziges Mal über seinen Schwiegersohn erkundigt. Er spricht nur über sich und seine schlechten Erfahrungen mit Stein. Und er erzählt den Polizisten, sowie der Presse, kurz nach seiner Freilassung etwas, das in den Zeitungen auf den Titelseiten landet. Denn er beschuldigt Stein, seine eigenen Kinder missbraucht zu haben. An dieser Stelle wollen wir betonen, dass es verschiedene Versionen der Geschichte gibt und auch den Anschuldigungen gegen Stein. Was davon stimmt und was nicht, das wurde nie bewiesen.
Laut unseren Quellen geht es unter anderem um einen Vorfall aus dem Jahr 2011, ein Jahr bevor Stein verschwindet. Die älteste Tochter von Stein soll ihrer Mutter Elisabeth erzählt haben, dass ihr Vater ihr einen Zungenkuss gegeben habe. Und das soll nicht der einzige Fall gewesen sein. Stein geht daraufhin in Therapie und die Tochter zu einer Psychologin. Zu dieser Zeit kommt auch die Idee, nach Australien auszuwandern ins Spiel, und Stein schlägt vor, dass er mit den jüngsten Kindern ja schon mal hinfahren könne und Elisabeth könnte dann nachkommen. Aber das ist zu viel für Elisabeth. Sie braucht eine Auszeit und zieht mit den Kindern aus dem Schloss aus und in ein Hotel.
Stein stürmt daraufhin in die Arztpraxis von Elisabeth und ihrem Vater André. Dann kommt es zu der Schlägerei mit André, von der wir euch vorhin schon erzählt haben. Elisabeth und Stein nehmen sich zwar eine Auszeit, haben aber dennoch weiter Kontakt über ihre Handys. André hingegen erstattet sogar Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs gegen Stein. Das ist im Oktober 2011. Als André und Elisabeths Bruder Peter erfahren, dass Elisabeth und Stein damals noch Kontakt haben, da nehmen sie Elisabeth angeblich sogar Laptop und Handy weg. Einfach so, einer erwachsenen Frau.
André und Peter isolieren Elisabeth also völlig. Stein reist in dieser Zeit zum Beispiel durch Australien und Steins Familie scheint davon auszugehen, dass das Paar sich getrennt hat. Die beiden haben aber weiterhin Kontakt. Und dann taucht Stein nach ein paar Wochen wieder in Belgien auf. Das ist im November 2011, ein Monat nach der Missbrauchsanzeige gegen ihn. Elisabeth und Stein versöhnen sich und Elisabeth macht im Dezember 2011 noch einen Monat später eine neue Aussage bei der Polizei und entlastet Stein. Sie will ihm wohl eine Chance geben. Sie ziehen wieder zusammen zurück ins Schloss und die Kinder freuen sich über die Rückkehr ihres Vaters. Stein ist weiter in Therapie und bereit, mit der Polizei wegen der Anzeige zu sprechen.
Im Buch Der Kastelmord steht, dass Elisabeth überzeugt ist, dass die Vorfälle nichts mit Pädophilie zu tun haben. Offenbar hat sie der Anzeige nur auf Druck ihres Vaters zugestimmt. Der wiederum zieht seine Aussage gegen Stein nicht zurück, sondern verschärft die Anzeige sogar noch. Er gibt der Polizei Aufzeichnung des Kindermädchens der Familie, die auf Anweisung von André alles protokolliert hat, was im Schloss so vor sich geht. Sie soll auf seinen Befehl auch Steins Computer durchsucht haben. André scheint also mit allen Mitteln belastendes Material gegen seinen Schwiegersohn zu sammeln. Als André dann aber hört, dass seine Tochter die Anzeige gegen Stein abgeschwächt hat, da geht er zur Polizei und macht das Gleiche.
Und an dieser Stelle betonen wir nochmal, dass diese Fehde und besonders die Missbrauchsanschuldigung von allen Seiten anders interpretiert, beschrieben und instrumentalisiert werden. Fakt ist, dass es eine Anzeige gegen Stein gab, die besonders von André unterstützt wurde. Elisabeth stellt sich schließlich aber hinter ihren Mann.
Ende 2011, also kurz vor Steins Verschwinden, sieht also alles nach Versöhnung aus. Die Familie feiert zusammen Weihnachten, sie planen einen Familienausflug ins Disneyland Paris und Elisabeth und Stein wollen auf einer Reise zu zweit ihren Hochzeitstag feiern. Sie planen im Februar gemeinsam ja nach Australien zu fliegen, aber kurz vor dieser Reise verschwindet Stein.
So viel zur Familienfehde. Wir haben euch ja schon erzählt, dass Steins Eltern der Polizei gesagt haben, André habe gedroht, Stein umzubringen. Und nicht nur Steins Eltern glauben, dass André mit dem Verschwinden von Stein etwas zu tun haben könnte. Selbst Elisabeth tut das. Sie isoliert sich nach Steins Verschwinden völlig von ihrem Vater und Bruder, die ja noch am selben Tag, dem 31. Januar 2012, von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Elisabeth und die Kinder ziehen zu den Schwiegereltern. Elisabeth telefoniert mehrmals mit ihrem Vater und verlangt zu wissen, wo Stein ist. Aber er leugnet, irgendetwas darüber zu wissen.
Aber Elisabeth zweifelt an ihrem Vater. Sie hat am Tag des Verschwindens von Stein einen Mann in der Arztpraxis von ihr und ihrem Vater gesehen, einem Freund von ihrem Vater André. Und wenn jemand etwas mit Kriminalität zu tun hat, dann ist es dieser Mann, Pierre. Pierre ist ein alter Freund von André und bei der Polizei schon als Krimineller bekannt. Elisabeth fährt sogar bei Pierre vorbei, um ihn persönlich zur Rede zu stellen. Und das zeigt, wie sehr Elisabeth glaubt, dass ihr Vater und Pierre etwas mit dem Verschwinden ihres Mannes zu tun haben. Aber auch Pierre weist alle Schuld von sich.
Interessant ist, dass Elisabeth mit ihrem Verdacht nicht zur Polizei geht, sondern nur Steins Eltern davon erzählt. Die geben die neue Spur natürlich direkt an die Ermittler weiter. Steins Eltern finden es ziemlich merkwürdig, dass Elisabeth ihren Verdacht für sich behält. Die Tatsache, dass sie nicht zur Polizei geht, sorgt auch dafür, dass sie sich mit ihren Schwiegereltern überwirft. Ein weiterer Grund dafür sind die Missbrauchsanschuldigungen gegen Stein, die über Elisabeths Vater André in den Zeitungen landen. Dabei kommt nämlich auch raus, dass Elisabeth heimlich Telefonate mit Steins Eltern aufgezeichnet hat. Ihr Vater André hat sie wohl dazu überredet, etwas Belastendes gegen Stein zu sammeln. In diesen Telefonaten ging es um Stein und seine Tochter.
Ja, und ich glaube, an dieser Stelle wird nochmal deutlich, dass hier alle versuchen, irgendwie ihre eigenen Interessen durch fast jedes Mittel durchzusetzen. Während die Familienfehde in der Presse wie schmutzige Wäsche gewaschen wird, gerät eine Frage aber immer mehr in den Hintergrund, nämlich, was ist mit Stein passiert?
Durch Steins Eltern bekommen die Ermittler den Hinweis auf Andres kriminellen Freund Pierre. Die beiden kennen sich seit 30 Jahren. Pierre ist bei André Patient, aber er ist auch in den Akten der Polizei bekannt. Wegen Drogenhandels, Hehlerei, Bedrohung, Waffenbesitzes, Betrugs, die Liste ist lang. Als Steins Eltern mit dem Hinweis auf Pierre bei den Ermittlern ankommen, hat die Polizei Pierre schon längst auf dem Schirm. Denn es gab im Oktober 2011, kurz vor der Missbrauchsanzeige gegen Stein und 4 Monate vor seinem Verschwinden, einen kuriosen Vorfall in der Gegend, der mit Pierre und Stein zusammenhängt.
Ja, und zwar im Oktober 2011, also kurz vor der Anzeige gegen Stein und etwa 4 Monate vor seinem Verschwinden. Denn da hält eine Polizeistreife einen Wagen in Wingene für eine Verkehrskontrolle an. In diesem Auto sitzen 2 Männer. Bei der Kontrolle kommt heraus, dass die beiden Polizei bekannt sind. Bei ihnen werden der Name und die Adresse von Stein und dem Schloss Carpentier gefunden. Und das macht die Polizei misstrauisch. Die Beamten fragen, was diese beiden Männer denn in der Gegend vorhaben, und die geben den Polizisten den Namen von Pierre. Sie erzählen, dass sie sich für einen potenziellen Autokauf getroffen hätten. Ein Anruf bei Pierre, also dem Freund des Vaters von Elisabeth, der bestätigt es auch. Daraufhin dürfen die Männer wieder fahren. Im Oktober 2011 ist die Kontrolle zwar irgendwie komisch, aber nicht weiter von Bedeutung. Erst nach dem Verschwinden von Stein stellt sich aber die Frage, warum hatten diese Männer eigentlich seine Adresse? Und was hat Pierre damit zu tun?
Die Polizei nimmt Pierre und die beiden Männer am 3. Februar 2012, 3 Tage nach Steins Verschwinden, fest. Sie vermuten, dass die Männer nicht für einen Autokauf in der Gegend waren, sondern um Stein vielleicht zu entführen und zu töten. Im Auftrag von André, der ja mit Pierre befreundet ist. Da die Familienfehde in aller Munde ist, kommen immer mehr neue Details darüber ans Licht. Und es kommt raus, dass André seinen Schwiegersohn wirklich abgrundtief hassen muss.
Wie ihr ja schon wisst, sammelt André Informationen über Stein, um gegen ihn vorzugehen. Er stellt ein Kindermädchen ein, das Stein überwachen und alles über ihn dokumentieren soll. Und André überzeugt ja sogar seine Tochter Elisabeth, Telefongespräche mit Steins Familie aufzuzeichnen. Aber nicht nur das. André nimmt Elisabeth sogar den Reisepass und die Pässe der Kinder ab. Elisabeth muss bei einem Anwalt unterschreiben, dass sie mit den Kindern nicht nach Australien reisen wird. Und André geht sogar noch einen Schritt weiter. Er hat über seinen Beruf als Arzt in der Gegend viele Patienten in hohen Positionen, zum Beispiel einen Richter, den er darum bittet, zu verhindern, dass Elisabeth neue Pässe ausgestellt werden. Er gibt sogar ein belastendes psychiatrisches Gutachten über Stein bei einem befreundeten Psychiater in Auftrag, der aber nie mit Stein gesprochen hat. In den Artikeln und dem schon besprochenen Buch wird deutlich, André ist ein Manipulator, der Stein um jeden Preis loswerden will. Aber würde er einen Mord in Auftrag geben?
Als die Polizei Pierre das fragt, verneint er. Pierre sagt, dass er nichts mit dem Verschwinden von Stein zu tun habe und die beiden Männer wirklich für einen Autokauf in der Gegend waren. Weil es keine weiteren Hinweise gibt, wird Pierre freigelassen. Aber die Polizei ist ihm auf den Fersen, denn Pierre hat ein Grundstück unweit von Schloss Carpentier. Und auf diesem Grundstück ist Pierre direkt nach seiner Freilassung unterwegs, mit schwerem Räumgerät.
Die Ermittler nehmen Pierres Grundstück nochmal genauer unter die Lupe. Mittlerweile ist es der 17. Februar 2012. Mehr als 2 Wochen sind seit Steins Verschwinden schon vergangen. Auf dem Grundstück von Pierre steht eine Ferienhütte. Und genau dort hat die Polizei auch direkt am Tag von Steins Verschwinden auch schon mit Spürhunden gesucht, aber nichts gefunden. Den Beamten ist ein Erdhaufen aufgefallen, wo gebuddelt wurde. Aber die Hunde haben an der Stelle nicht angeschlagen. Deswegen hatte die Polizei auch nicht weiter dort gesucht. Heute ist das anders. Auch weil sich ein Cousin von Pierre bei der Polizei meldet und sagt, dass er für Pierre einige Tage vor Steins Verschwinden ein großes Loch gebuddelt hat, als gefallen.
Mit schwerem Gerät wird an der Stelle, wo gegraben wurde, die Erde abgetragen. Gegen Mittag wird der Bagger ausgeschaltet. In der Erde ist ein nackter Fuß zu sehen. Und in etwa 1,5 Metern Tiefe liegt tatsächlich die Leiche von Stein. Er ist in eine blau-grüne Plane eingewickelt. Bei der Autopsie kommt heraus, dass Stein von hinten aus nächster Nähe in den Rücken geschossen wurde. Seine rechte Lunge wurde getroffen. Er starb an massiven inneren Blutungen und ist an seinem Blut erstickt. Laut Akte dauert Steins Todeskampf zwischen 3 und 10 Minuten. Außerdem ist sein Gesicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass Stein geschlagen wurde, bevor der Schuss ihn traf. 2 Wochen nach seinem Verschwinden ist also klar, Stein ist tot. Und hauptverdächtig sind sein Schwiegervater André und dessen Gaunerfreund Pierre.
Mit dem Leichenfund auf seinem Grundstück sieht es für Andrés Freund Pierre nicht gut aus. Er schweigt aber gegenüber der Polizei beharrlich. Doch die Polizei hat Glück. Als Pierre in ein anderes Gefängnis verlegt werden soll, da finden die Ermittler in seiner Zelle einen Brief an seine Geliebte. Und was darin steht, ist ein Schuldgeständnis. Denn Pierre schreibt, dass er seit 6 Monaten an dem Verschwinden von Stein gearbeitet habe, dass André ihn immer wieder unter Druck gesetzt habe und Pierre ihm einfach nur helfen wollte. Er habe ihm bestimmte Kontakte vermittelt.
Für die Polizei ist das die direkte Verbindung zwischen Pierre und André. André soll also seinen Freund Pierre kontaktiert haben, ob er Männer kenne, die seinen Schwiegersohn loswerden würden. So kommt Pierre schließlich auf die beiden Männer, die angeblich ein Auto kaufen wollen. Aber dieser Plan geht schief. Im Oktober 2011 werden die beiden Männer von der Polizeistreife kontrolliert und sagen den Auftrag daraufhin ab. Die Sache wird ihnen offenbar zu heiß. Die Männer haben auch Alibis für den 31. Januar 2012, dem Tag, an dem Stein verschwindet. Es muss also jemand anders den Auftrag von André ausgeführt haben.
Werbung.
Hey, Prime members! Are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Werbung Ende.
Eine erste Spur auf mögliche Täter finden die Ermittler in Pierres Wohnung. Dort stellen sie ein altes Handy mit einer SIM-Karte sicher und einen weiteren Kartenhalter. Diese zweite SIM-Karte fehlt zwar, aber die Nummer kann ermittelt werden. Die Polizei überprüft die beiden Nummern und findet so heraus, dass die Nummer der fehlenden Karte am 31. Januar zur Tatzeit in der Nähe des Schlosses eingeloggt war. In den letzten Monaten gab es zwischen Pierres und der unbekannten Nummer mehr als 100 Anrufe. Diese zweite Nummer ist mal in Belgien eingeloggt, aber auch oft in Eindhoven in den Niederlanden. Wer hinter der Nummer steckt, das kann die Polizei aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.
In der Ferienhütte von Pierre und an der Leiche von Stein findet die Polizei währenddessen weitere Spuren. Zum Beispiel die DNA von insgesamt 4 Männern. Pierre, Stein und 2 Unbekannte. Die Ermittler suchen also nach 2 weiteren Tätern.
Mit dem Fund von Steins Leiche und den neuen Hinweisen von Pierre werden André und auch sein Sohn Peter wieder festgenommen und befragt. Peter wird verdächtigt, die ganze Geschichte mitgeplant zu haben. Vorab geben die beiden mehrfach selbst Pressekonferenzen. Besonders der angebliche Missbrauch und die Anschuldigung gegen Stein stehen dabei im Vordergrund. Bei der Polizei machen die beiden aber keine Aussagen, sondern weisen alle Verantwortung für den Tod von Stein von sich. Ein Teilgeständnis von André gibt es dann aber doch, denn er sagt der Polizei, er habe Stein eine Lektion erteilen wollen, aber er sollte nicht getötet werden.
Um das Ganze zeitlich einzuordnen, mittlerweile sind 3 Wochen seit Steins Tod vergangen und 3 Verdächtige, der Vater André, sein Sohn Peter und der Freund Pierre, sitzen in Untersuchungshaft. André und sein Sohn werden aber später unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Außer dem Brief von Pierre gibt es einfach keine stichhaltigen Beweise gegen die beiden.
In den nächsten Wochen und Monaten ermitteln die Polizisten gegen die 3 Verdächtigen und versuchen, die beiden Unbekannten zu finden, deren DNA sie in Pierres Ferienhütte und auf Steins Leiche gefunden haben. Dabei stößt die Polizei auf einen Mann namens Evert. Der wohnt in den Niederlanden und soll Pierre dabei geholfen haben, ihm Kontakte für Andres Auftrag zu vermitteln.
Zu der Zeit erhält die Polizei einen Hinweis auf einen Mann, der bei dem Schlossmord, wie er inzwischen in der Presse national und international genannt wird, dabei gewesen sein könnte. Ein Mann namens Ron. Ein Krimineller aus den Niederlanden, der mehrfach wegen Körperverletzung, Betrugs und Fälschung vorbestraft ist und sogar schon mal in einen Auftragsmord verwickelt war.
Da gibt es aber leider ein Problem, denn Ron ist bereits verstorben. Er starb im Mai 2012, also 3 Monate nach dem Tod von Stein, an Krebs. Doch über eine DNA-Probe seines Gewebes landet die Polizei einen Treffer. Rons DNA passt zu den Spuren am Fundort der Leiche. Die Ermittler finden auch heraus, dass Ron nach dem Verschwinden von Stein jede Menge Geld hatte. Und er hat die andere SIM-Karte, mit der Pia kommuniziert hat. Durch Handydaten kann die Polizei nachvollziehen, dass Ron sehr oft zwischen Belgien und den Niederlanden hin und her gefahren sein muss.
Aber Ron war unheilbar an Krebs erkrankt. Er hatte nur noch wenige Monate zu leben. Jemand muss Ron also begleitet haben. Die Person, die sich hinter der 4. unbekannten DNA verbirgt.
Während die Polizei nach der 4. Person sucht, gibt die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie André und Pierre anklagen und vor Gericht stellen wird. Die Mühlen der Justiz drehen sich aber auch in Belgien ein bisschen langsamer und so gibt es den nächsten richtigen Durchbruch erst im Jahr 2015, 4 Jahre nach dem Mord an Stein.
2015 wird der Neffe von Ron verhaftet. Er und sein Onkel sollen den Mord an Stein zusammen begangen haben. Die Polizei hat Hinweise bekommen, dass die beiden 2012 viel zusammen unterwegs waren. Der Neffe heißt Roy und er ist der Einzige, der sagen kann, was am 31. Januar 2012 wirklich passiert ist. Als Roy 2015 festgenommen wird, wird eine DNA-Probe ins Labor geschickt und kommt mit einem positiven Befund zurück. Ja, Roy ist der andere Täter, dessen DNA am Tatort und in Pierres Ferienhütte gefunden wurde. Mit Roys Festnahme haben die Ermittler das letzte Puzzleteil gefunden. Denn Roy sagt umfassend aus. Und auch Pierre ändert seine Taktik und gibt der Polizei jetzt seine Version wieder.
Was am 31. Januar 2012 wirklich passiert ist, können die Ermittler natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wir erzählen euch jetzt von dem wahrscheinlichsten Szenario, nach den Aussagen von Zeugen, Handydaten und den Ermittlungen der Polizei.
Im Juni 2011, mehr als ein halbes Jahr vor dem Mord an Stein, geht André auf seinen Freund Pierre zu. Dessen Vater ist vor kurzer Zeit gestorben und der war bei André Patient. Vielleicht hat Pierre das Gefühl, er sei dem alten Freund der Familie irgendetwas schuldig.
André bittet Pierre, ob er ihm helfen könne, seinen Schwiegersohn zu beseitigen. Steins Plan, nach Australien zu gehen, würde für André den Verlust seiner Familie bedeuten und ohne seine Tochter Elisabeth müsste André seine Praxis aufgeben. Von Missbrauch war damals wohl nicht die Rede. Pierre wiederum geht mit diesem Auftrag zu den beiden Männern, ihr erinnert euch, die beiden, die angeblich ein Auto kaufen wollten. Aber dieser Plan geht schief. Daraufhin meldet sich Pierre bei dem Niederländer Evert, der für den Auftragsmord 150.000 Euro haben will. Und André stimmt zu.
Evert stellt den Kontakt zu Ron her, einem Gangster aus den Niederlanden, der die Drecksarbeit für andere übernimmt. Er ist todkrank und kann das Geld gut gebrauchen. Er denkt sich wahrscheinlich, dass er eh nichts mehr zu verlieren hat und nimmt den Auftrag an. Von da an kommunizieren Ron und Pierre über zwei billige Handys und SIM-Karten miteinander. Sie treffen sich oft in Belgien und Pierre erzählt Ron, wie er genau durch den Wald zum Schloss kommt. Der Plan ist, Stein entführen, töten und seine Leiche in den Niederlanden verschwinden lassen.
Ron rekrutiert für den Job seinen Neffen Roy, der ihn immer wieder nach Belgien fährt. Am 22. Januar 2012, 9 Tage vor dem Mord an Stein, ist Pierre auf seinem Grundstück im Wald in seiner Ferienhütte. Er ruft seinen Cousin an und bittet ihn, ein Loch auf dem Grundstück auszuheben. Am 31. Januar 2012 ist André morgens bei Pierre und gibt den endgültigen Befehl, Stein auszuschalten. Pierre bekommt eine SMS von Ron. Er ist in der Ferienhütte im Wald. Von dort machen er und sein Neffe Roy sich auf den Weg. Sie haben Westen an, die üblicherweise Postboten tragen, und ein Paket unter dem Arm. In diesem Karton ist ein Stück ausgeschnitten. An dieser Stelle steckt die Mordwaffe, die übrigens nie gefunden wird.
André fährt in seine Praxis zur Arbeit, während sich Ron und Roy mit einem weißen Lieferwagen auf den Weg zum Schloss machen. Alle wissen, dass Stein heute allein zu Hause ist. Als Ron und Roy gegen 9 Uhr ankommen, steht aber kein Auto in der Einfahrt des Schlosses. Elisabeth ist an diesem Morgen mit Steins Wagen losgefahren. Ron und Roy glauben deswegen, dass Stein nicht zu Hause ist und kehren wieder um. Ron schreibt eine SMS an Pierre. Stein sei nicht da.
Pierre fährt in die Praxis von André und gibt ihm Bescheid. Aber André versichert Pierre, dass Stein sicher zu Hause ist. Also schreibt Pierre wieder eine SMS an Ron und Ron fährt mit Roy wieder zurück zum Schloss. Sie parken den Lieferwagen vor der Tür und für Stein muss es so ausgesehen haben, als würde ein Paket kommen. Vielleicht war er schon in der Badewanne und steht auf, zieht sich an und geht zur Tür. Seinen Laptop legt er auf der Heizung ab, er öffnet die Tür und blickt in eine Pistole, die aus einem Karton herausragt.
Ron fordert Stein auf, mitzukommen. Aber der wehrt sich. Es kommt zum Kampf und Stein geht zu Boden. Ron schießt ihm daraufhin in den Rücken. Roy packt Stein an den Händen und zieht ihn zum Lieferwagen. Dabei verliert Stein seine Brille und sein Handy. Ron und Roy legen Stein in den Lieferwagen und fahren los. Sie vergessen den Karton und die Patronenhülse am Tatort.
An dieser Stelle gibt es verschiedene Versionen der Tat. Roy sagt zum Beispiel aus, er sei gar nicht ausgestiegen und habe nicht gewusst, was sein Onkel vorhatte. Laut anderen Zeugen war ursprünglich geplant, Stein in die Niederlanden zu bringen. Aber es gab einen Stau. Letztendlich landet Steins Leiche in dem Loch auf Pierres Grundstück im Wald. Ob sie dort direkt am 31. Januar oder erst später vergraben worden ist, das kann die Polizei nicht mehr feststellen.
Eine viel ausführlichere Version der Geschichte ist auf den insgesamt 60.000 Seiten der Ermittlungsakte zu lesen. Fast 5 Jahre nach dem Mord an Stein im Jahr 2017 sind die Ermittlungen offiziell abgeschlossen. Dann startet der Prozess gegen André, seinen Freund Pierre, den mutmaßlichen Täter Roy und Mittelsmann Evert. Der andere Täter, Ron, ist ja bereits an Krebs verstorben.
In all den Jahren bis zum Prozess hat André seine ursprüngliche Aussage bei der Polizei nicht geändert. Er bleibt dabei, dass er seinem Schwiegersohn lediglich eine Lektion erteilen, aber nicht töten lassen wollte. Als der Prozess gegen die 4 Verdächtigen im März 2017 in Gent beginnt, gibt André seinem Anwalt gegen Ende des ersten Verhandlungstages ein Zeichen. Er will eine Aussage machen. Und das, was André sagt, schockiert die Dutzenden Journalistinnen und Journalisten im Saal, die Unterstützer von André und die Anhänger von Steins Familie. Denn André legt ein Geständnis ab.
Er gibt zu, dass er seinen Freund Pierre damit beauftragt hat, Stein zu töten. Er habe das aus Sorge um seine Enkelkinder getan. Sie seien in großer Gefahr gewesen. Der angebliche Missbrauch sei der Grund gewesen. Außerdem beschuldigt André die Justiz, nichts gegen Stein getan zu haben, nachdem er ihn angezeigt hatte. Er beschuldigt auch Steins Familie, diese Ermittlungen beeinflusst und vertuscht zu haben.
In der Zeit rund um den Prozess gibt es viele solche Anschuldigungen und Spekulationen. Es werden Anzeigen gestellt gegen Polizisten, Richter und Staatsanwälte. Auch die Rolle der Presse ist kritisch zu sehen. Anwälte gehen mit Journalisten gemeinsam essen. Vor Gericht wird auf Zeitungsartikel Bezug genommen. Niemand scheint bei diesem Fall irgendwie neutral bleiben zu können. Ob die reiche Familie von Stein wirklich Einfluss auf die Ermittlung genommen hat, das ist unklar. Je nachdem, welche Quelle man liest, kommt man zu einem anderen Ergebnis. Offizielle Ermittlungen oder gar Ergebnisse gibt es dazu nicht.
Wir halten uns an den Tatsachen fest, die bewiesen werden können. André gibt zu, dass er den Mord an Stein in Auftrag gegeben hat. Sein Motiv soll der angebliche Missbrauch durch Stein gewesen sein. Als André den Mord bei Pierre in Auftrag gibt, ist davon allerdings nicht die Rede. Es geht vielmehr um einen möglichen Umzug nach Australien und den Verlust der eigenen Arztpraxis. Außerdem wird der Mord lange vor der Missbrauchsanzeige gegen Stein bei der Polizei in Auftrag gegeben.
Auch das Gericht hält Andres Motiv nicht für aufrichtig. Ein Jahr dauert der Prozess im Schlossmord. 2018 wird dann ein Urteil gesprochen. Ein hartes Urteil. André wird zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richterin sagt bei der Urteilsverkündung Folgendes, ich zitiere: André übte ernsthaften Druck und Einfluss aus, um die Menschen dazu zu bringen, zu tun, was er wollte. Er wurde nicht von einer Macht gezwungen, der er nicht widerstehen konnte. Er war intelligent genug, um die Folgen seiner Taten zu überblicken. Stein habe zwar seltsame Ideen gehabt, aber er sei kein gestörtes Individuum, das ausgeschaltet werden musste, so die Richterin. In der Presse heißt es zu dem Urteil, dass der Arzt ein manipulativer Kontrollfreak sei, der es nicht ertragen konnte, dass seine Tochter auswandern wollte.
Pierre wird für seine Vermittlerrolle zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt. Evert, der als Mittelsmann den Kontakt zu dem Mörder hergestellt hat, bekommt wie André 27 Jahre Gefängnis. Und Roy, der beim Mord dabei war, wird zu 15 Jahren Haft verurteilt.
Der lange Prozess ist aber nicht das Ende des Schlossmordes. Staatsanwaltschaft und Verteidigung legen nämlich Berufung ein und der gesamte Prozess muss 2019 wiederholt werden. Am Ende des zweiten Prozesses haben sich aber nur die Strafen der Angeklagten geändert. André muss jetzt zum Beispiel statt 27 Jahren 21 Jahre in Haft. Auch Evert und Pierre bekommen jetzt 20 bzw. 19 Jahre Gefängnis.
Journalist Farouk Osyenes schreibt in seinem Buch: Niemand kommt gut aus dieser Geschichte heraus, nicht einmal das Opfer Stein. Und ich glaube, treffender hätte er das nicht sagen können. André, der sein Umfeld kontrolliert und manipuliert, Stein, dem Missbrauch vorgeworfen wird, und Elisabeth.
Elisabeth steht beim Prozess 2017 übrigens hinter ihrem Vater. Als Stein verschwindet, ist sie erst auf der Seite von Steins Familie und beschuldigt ihren eigenen Vater. Dann erfährt Steins Familie von den heimlich aufgenommenen Gesprächen und Elisabeth kehrt wieder zu ihrer Familie und ihrem Vater zurück. Später sagt sie, dass sie alle belastenden Aussagen über ihren Vater nur unter dem Einfluss der Familie von Stein gemacht habe. Beim Prozess bittet sie um eine milde Strafe für ihren Vater. Sie sagt: Ich war geblendet vor Liebe zu Stein. Hätte ich damals gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich andere Entscheidungen getroffen. Ich verstehe, warum mein Vater so besorgt war, warum er sich Sorgen um mich und die Kinder machte. Ich kann ihm verzeihen, weil ich weiß, dass das, was er getan hat, nicht aus Eigeninteresse war. Er hat es getan, um mich und die Kinder zu schützen.
Mit das, was sie jetzt weiß, meint Elisabeth unter anderem einen Vorfall aus Australien. Eine Reisende, die Stein in Australien getroffen hat, meldet sich später bei André und bedankt sich, dass Stein tot ist. Stein habe sie in Australien vergewaltigt, schreibt sie in einer E-Mail. Elisabeth hat unter anderem deswegen ihr Bild von Stein seit seinem Tod geändert.
Davon erzählt auch Journalist Faruk in einem Interview. Er sagt, da Elisabeth ständig das Lager wechselt, scheint sie eine doppelte Rolle zu spielen. Selbst bei der Polizei gibt es zwei Lager. Ein Lager ist der Meinung, dass Elisabeth genauso gut auf der Anklagebank hätte sitzen sollen. Das andere betrachtet sie als Opfer und Zeugin.
Es gibt vor dem Prozess 2017 nochmal eine externe Untersuchung von drei Ermittlern, die die gesamte Akte neutral beurteilen sollen. Alle seien sich laut Journalist Faruk einig, dass Elisabeths Geschichte nicht ausreichend untersucht wurde. Woher wussten die Täter, dass Stein am 31. Januar 2012 allein zu Hause sein würde? Stein hatte ein Telefon bestellt und erwartete ein Paket. Woher wussten die Täter das? Wollte Elisabeth wirklich mit Stein nach Australien reisen? Denn ihr Reisepass war im Besitz ihres Vaters. Der hätte ihr den sicherlich nie freiwillig gegeben. Diese Fragen hat die Polizei nicht klären können.
Mittlerweile hat Elisabeth übrigens einen neuen Mann an ihrer Seite und eine weitere Tochter bekommen.
Ihr Vater André und sein Freund Pierre sind mittlerweile mit Fußfessel und strengen Auflagen aus der Haft entlassen worden. Ja, das ist wirklich ein Fall, wir haben es ja vorhin auch bei der Polizei gesehen, wo es wirklich zwei Lager gibt. Deswegen würde uns hier auch auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne entweder mal als Kommentar bei Spotify oder direkt bei Instagram. Und damit schließen wir die schwarze Akte für dieses Mal. Wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr uns eine positive Bewertung dalasst und wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet, überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.